Kinder und Jugendliche konsumieren klassische Medieninhalte zunehmend auch über das Internet. Fast die Hälfte der 6- bis 13-jährigen User sehen Filme und Videos online, so eine Studie der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. An den Jugendmedienschutz stellt das neue Herausforderungen. Zwar gelten Altersfreigaben und Sendezeitbeschränkungen, wie sie aus Fernsehen, Kino und Videoverkäufen bekannt sind, seit 2003 auch für das Netz. Doch ob und wie dies in der Praxis greift, ist nur punktuell kontrollierbar.
Deshalb wollten die Bundesländer 2010 den Jugendmedienschutzstaatsvertrag novellieren. Filtersysteme und die Möglichkeit für Webseitenbetreiber, sich freiwillig selbst zu klassifizieren, sollten Altersbeschränkungen im Internet durchsetzbar machen. Dieser Vorstoß der Länder war im Dezember 2010 jedoch gescheitert.
Ist es vorstellbar, auf eine wirksame Regelung im Netz zu verzichten, ohne damit die Glaubwürdigkeit des gesamten Systems zu gefährden? Wie können die Ansätze aus der gescheiterten Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags weiterentwickelt werden? Welcher Jugendschutz ist in Zeiten der Medienkonvergenz am effektivsten? Sollte man statt auf Regulierung stärker auf Medienpädagogik, also auf Aufklärung setzen? Darüber diskutierten Medienpraktiker, Vertreter der Politik und Wissenschaftler am 15. Februar 2011 im Haus der Bertelsmann Stiftung in Berlin.
Auch wenn das Thema kontrovers diskutiert wurde, als wichtigstes Ergebnis der Konferenz stand am Ende ein Konsens. Ein funktionierender Jugendschutz ist unverzichtbar, so das Fazit, auch im Internet.
Wie schwierig dieser Anspruch zu verwirklichen ist, verdeutlichte Professor Joachim von Gottberg, Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V., in seinem Eingangsstatement.
Die Idee dieses Jugendschutzes stammt aus dem Jahr 1920, Lichtspielgesetz. Es geht also darum, bestimmte Inhalte vor Jugendlichen fernzuhalten. Jetzt mache ich einen großen Sprung auf die heutige Mediensituation und möchte Folgendes feststellen. Die Kontrolle von Jugendschutzregelungen ist im Prinzip nur im Kino möglich, und zwar ausschließlich im Kino. Da haben Sie die Möglichkeit zu schauen, wer geht da rein, wer kommt da raus. Sie können nicht als Dritter ins Kino gehen, es geht schlechterdings nicht. Das heißt, im Kino gibt es in der Tat eine mögliche Kontrolle. Schon bei DVDs und Computerspielen ist das anders. Da gibt es zwar eine Abgabekontrolle durch die Altersfreigaben, wer aber letztlich DVDs sieht, ist eine ganz andere Frage. Das heißt, hier haben Sie schon eine nur begrenzte Kontrolle. Die Sendezeiten im Fernsehen sind ein Versuch, quasi Altersfreigaben zu übertragen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es eine Fiktion. Wir wissen nicht genau, wer zu welcher Sendezeit guckt. Ganz klar, die alte Möglichkeit des Jugendschutzes, also Inhalte fernzuhalten, wird immer relativer. Jetzt kommen wir ins Internet, machen wir einen großen Schritt und stellen fest, im Internet, das wissen wir alle, ist aufgrund der Masse allein eine Kontrolle nicht möglich. Vor dem Problem stehen wir heute. Das heißt, die gegenwärtige Mediensituation, die Freiheit der Medien, die Freiheit des Internets führt faktisch dazu, dass die Mediengewohnheiten Jugendlicher ziemlich an dem vorbeigehen, was wir als Jugendschützer versuchen.
Zu diesem Fazit kam auch Rechtsanwalt Dr. Marc Liesching. Angesichts der zunehmenden Medienverschmelzung lasse sich kaum noch unterscheiden, über welchen Kanal Kinder und Jugendliche Inhalte konsumieren.
Und das zeigt sich daran, dass Kinder und Jugendliche eigentlich nur noch schauen auf den Screen. Sie interessiert nicht mehr der Verbreitungsweg, wie kommt das jetzt da an, sondern letztlich ist mir das wurscht. Ich schaue den Film an, ob ich jetzt den als Bildträger habe, als Blu-ray-Disc, als DVD, im Rahmen einer Mediathek abgerufen oder im Rahmen von TV oder TV-Shifting. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich schaue ja den Film an und da schaue ich dann nur noch drauf, wie kriege ich den Inhalt am günstigsten und am schnellsten? Und möglichst ohne Jugendschutzkontrolle, aber das spielt ohnehin keine Rolle. Also die Jugendschutzkontrolle spielt, glaube ich, in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen angesichts der Internetkommunikation keine Rolle. Und faktisch ist es für jeden Jugendlichen möglich, jugendschutzwidrige Inhalte jeder Couleur zu bekommen.
In seinem Vortrag über Möglichkeiten und Grenzen gesetzlicher Regelungen im Jugendschutz kritisierte Liesching, wie wenig sich die neuen Mediengewohnheiten in der Gesetzgebung widerspiegeln. Der faktischen Medienkonvergenz stehe eine Regulierungsdivergenz gegenüber.
Wir haben eine Regulierungsdivergenz insofern, als unsere rechtlichen Grundlagen im Grunde, seit sie es gibt, diese Medienkonvergenzerscheinungen ignorieren oder resistent dagegen sind. Und das führt mit zunehmender Zeit zu einer Entrückung dieses Rechtssystems von der Realität, wie sie sich in den Medien darstellt und vor allem, wie sie sich aus Sicht von Kindern und Jugendlichen darstellt.
Liesching erläuterte, wie unterschiedlich die rechtlichen Grundlagen für Altersfreigaben ausgestaltet sind, je nach Übertragungsmedium. Pornografie etwa ist im Rundfunk verboten, im Internet aber unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
Regulierungsdivergenz bedeutet die Unterscheidung von Tatbeständen und Rechtsfolgen nach Mediensparten. Das ist das, was nach wie vor Rechtsrealität ist. Die unterschiedliche Tatbestandsweite und Sanktionstiefe. Manche Verstöße sind Bußgeld und andere in einem anderen Mediensparten, obwohl es der gleiche Inhalt ist, ist plötzlich eine Kriminalstrafe. Versteht auch kein Mensch. Also ich verstehe es nicht. Man kann eigentlich nur sagen, es ist gerade was die Sanktionstiefen angeht, auch verfassungsrechtlich teilweise bedenklich, wo wir für denselben Medieninhalt jetzt den Trägermedienverbreiter kriminalstrafrechtlich belangen wollen und den Telemedienanbieter ordnungswidrig belangen wollen. Also da zumindest würde es auch mal vielleicht sich lohnen, darüber zu diskutieren. Und man muss halt auch sagen, dieses System, wie wir es halt haben, auch mit 2-3 Jahren Aufsichtspraxis für einen Internetangebotsfall, ist einfach der Realität der Mediennutzung entrückt.
Dazu zählt auch, dass Altersfreigaben, die für die klassischen Medien erstellt wurden, im Internet geradezu obsolet werden. Ein beliebiger Horrorfilm etwa, wie der amerikanische 100 Feet, der die FSK-Freigabe 16 hat, lässt sich kostenlos und ohne Einschränkungen auf diversen Streaming- und Downloadportalen ansehen, wie Liesching mit Hilfe von Bildschirmshots zeigte. Das Problem, Kinder und Jugendliche kommen bei derartigen Portalen auch in Berührung mit anderen problematischen Inhalten.
Ich habe auch eine Suchmaske. Ich kann also sofort, wenn ich einen speziellen Film sehen will, den dann auch einfach über die Suchmaske eingeben. Wir nehmen wieder unseren 100 Feet, wenn selbst der Tod nicht scheidet. So, wenn Sie es jetzt mal hier anschauen, was Sie dann als Trefferliste bekommen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich 100 Feet genommen habe. Weil Sie dann in dem Suchtreffer links eben die Zahl 100 haben. Sie kriegen über diese Downloadportale natürlich knallharte Hardcore-Pornografie. Die Rankings, die sind direkt unter 100 Feet, sofort erreichbar.
Einmal mehr macht dies deutlich, Regulierung darf nicht aufgegeben werden. Dabei wachse die Bedeutung der Nutzerverantwortung, unterstrich Liesching. Jugendschutzprogramme, wie sie in der gescheiterten Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrags vorgesehen waren, seien fast alternativlos, um Nutzern Kontrollmöglichkeiten an die Hand zu geben.
Auf die Verantwortung des Nutzers baut auch Dr. Christina Schröder, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Wir kommen beim Jugendschutz überhaupt nicht weiter, ohne die Mündigkeit des Internetnutzers auf sie zu setzen und sie zu fördern. Deswegen entspricht das zum einen meinem Menschenbild, dass man zuerst einmal der Mensch, auch der Jugendliche, ein Mündiger ist. Aber es ist auch vollkommen klar, wenn wir im Internet nicht auf die Förderung der Mündigkeit und der Kompetenz setzen, dann werden wir mit jeglichen Anstrengungen zum Jugendschutz scheitern.
Umgekehrt fordern jedoch auch Jugendliche zunehmend ein, dass man sie als mündige Bürger ernst nimmt. Besonders wenn es ums Internet geht. Das war nicht zuletzt in den Debatten um den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag sichtbar geworden. Gerade Vertreter der sogenannten Netz-Community hatten sich lautstark gegen das neue Gesetz ausgesprochen und damit das Scheitern der Novellierung mitbewirkt. Es sei wichtig, sich auf die neuen Formen der Internetkommunikation einzustellen, um mitzubekommen, wie die Netzgemeinde tickt, erklärte die Ministerin. Nur dann könne man auch die Möglichkeiten und Grenzen politischen Handelns beurteilen, wenn es um die Verbesserung des Jugendschutzes im Netz geht. In ihrem Vortrag lotete Christina Schröder die Chancen aus, die das Internet für den Jugendschutz bietet.
Das Internet ist gerade für Jugendliche die Verheißung der großen Freiheit. Und Freiheit ist der erste und stärkste Wunsch der menschlichen Natur. Und auch die unzähligen Foren, Blogs, Netzwerke sind Ausdruck dieses Freiheitswillens, der Freiheit zu sagen, zu sehen und zu erfahren, was man will. Und deswegen flammen, glaube ich, immer wieder die Art hitzige Debatten auf, wenn der Eindruck auch nur entsteht, die Politik wollte diese Freiheit einschränken. Was also ist das Internet? Ein Ort der Freiheit oder ein Ort für die staatliche Kette? Und das kommt darauf an. Es kommt auf den Nutzer selbst an, der den Unterschied macht. Aus der aktuellen Shell-Jugendstudie geht hervor, fast alle Jugendlichen, nämlich 96%, haben inzwischen einen Internetzugang. Im Durchschnitt sind Jugendliche inzwischen fast 13 Stunden pro Woche online. 2006 waren es noch weniger als 10 Stunden und 2002 waren es nur 7 Stunden. Aber nicht nur quantitativ hat sich die Nutzung des Internets in den letzten Jahren geändert, sondern auch die Art und Weise der Nutzung hat sich verändert. Mehr und mehr Jugendliche fangen auch an, sich über das Internet an gesellschaftlichen oder an politischen Fragestellungen zu beteiligen. Wenn Jüngere sich einmischen wollen, dann nutzen sie dafür in erster Linie das Netz. Und deshalb müssen wir uns auch in der Politik Gedanken machen, wie wir die Möglichkeiten des Web 2.0 nutzen können, um die junge Generation zu erreichen. Und vor allen Dingen müssen wir uns aber auch daran gewöhnen, dass bestimmte politische Entscheidungen andere Entscheidungsverfahren brauchen, die mehr Beteiligung ermöglichen, weil es sonst keine Akzeptanz für diese Entscheidungen gibt und damit gerade im Netz auch keine Durchsetzbarkeit dieser Entscheidungen.
Denn, so stellte Schröder klar, für einen wirksamen Jugendschutz brauche man ein Zusammenspiel aus konkreten Informationen und Zugangsbeschränkungen, mithin also auch eine Einschränkung der Freiheit, um Kinder und Jugendliche wirksam zu schützen. Man müsse jedoch mit den Internetnutzern gemeinsam nach akzeptablen Lösungen suchen und aufhören, das Netz einseitig als Gefahrenzone zu betrachten.
Diese doppelte Zielsetzung ist für mich die Grundlage für den Ausgleich von Schutz und Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und für die Freiheit im Netz auf der anderen Seite. Und dass Kinder- und Jugendschutz nicht ohne die neuen Formen der Partizipation zu haben ist, das hat uns ja bestens die hitzige Debatte über Netzsperren im Internet gezeigt. Obwohl wahrscheinlich niemand das legitime Schutzbedürfnis von Kindern bestreiten würde, löst allein die Ankündigung staatlicher Interventionsmaßnahmen gegen Seiten mit kinderpornografischen Inhalten einen Sturm der Entrüstung in der Netzgemeinde aus. Die Politik musste sich den Vorwurf der Zensur gefallen lassen. Umgekehrt sahen sich aber auch die Gegner von Netzsperren mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie wollten mit ihrem Ruf nach Freiheit im Netz den Kindesmissbrauch dulden oder ihn sogar noch befördern. Missverständnisse, Vorurteile und falsche Unterstellungen auf beiden Seiten prägten die Diskussion und geredet wurde hauptsächlich übereinander und relativ wenig miteinander. Eine der Hauptursachen war aus meiner Sicht, dass die Politik Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz nach den normalen Regeln des politischen Betriebs gesetzgeberisch umsetzen wollte, ohne die Netzgemeinde einzubinden und deren Regelungen der Partizipation und des Austauschs ernst zu nehmen. Der Umgang mit Seiten mit kinderpornografischem Inhalt ist ein Beispiel für einen Fall, wo politische Maßnahmen mehr Aussicht auf Erfolg hätten, wenn wir vom Leitbild des mündigen Nutzers ausgehen. Wenn wir also gemeinsam mit der Internet-Community nach kreativen, praktikablen und für allen Seiten akzeptablen Lösungen suchen. Das hätte übrigens auch den Vorteil, dass man damit auch die Internet-Community in die Pflicht nehmen würde. Sie könnte nicht immer nur sagen, was alles warum nicht geht, sondern sie müsste eben auch einmal liefern, was geht. Und ich glaube, das würde uns alle auch sehr interessieren. Und da ist auch ganz klar, nicht alle Jugendlichen werden die neue Freiheit im Netz gewinnbringend für sich nutzen. Ich bin mir insofern also durchaus bewusst, dass Partizipations- und Diskussionsangebote im Netz gegen Unterhaltungsangebote konkurrieren und nur einen Teil der Netzgemeinde ansprechen. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Teil der Netzgemeinde für die notwendige Akzeptanz von Regulierungsmaßnahmen sorgen kann, wenn wir bei der Entwicklung und Entscheidung dieser Maßnahmen Mitsprache zulassen. Und ich bin jedenfalls gespannt und rate uns allen, die Erziehung zur Mündigkeit durch Partizipation einerseits und durch die Förderung der Medienkompetenz andererseits als Chance für wirksame Jugendschutzmaßnahmen im Internet zu begreifen.
Was dies für die Praxis bedeutet, darüber diskutierten im Anschluss gemeinsam mit der Bundesfamilienministerin Vertreter aus Wissenschaft, Landespolitik und Internet. Zunächst blickte die Runde zurück, um zu resümieren. Woran, so die Frage, war der Versuch, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag zu erneuern, nun tatsächlich gescheitert? Worin bestand das Problem, an dem Vorhaben, auf freiwilliger Basis Alterskennzeichnungen für Webseiten vorzunehmen? Was sprach gegen die Auslieferung von Filtersoftware, mit der Eltern aus ihrer Sicht ungeeignete Webseiten für Kinder unzugänglich machen können? Die Bundesfamilienministerin Dr. Christina Schröder mit einer Erklärung.
Ich bedauere schon, dass er nicht zustande gekommen ist, wobei ich trotzdem sagen muss, wenn man mal rausfiltert an der Kritik, die es in der Online-Community am Jugendmedienschutzstaatsvertrag gab, dann gab es da ja vieles, was schlicht nicht stimmt. Naja, also beispielsweise wurde ja die Freiwilligkeit der Alterskennzeichnung komplett in Abrede gestellt. Und das stimmt so nicht. Ich verstehe aber auch andererseits, dass es auch viel Unsicherheit gab, auch bei Leuten, die im Netz unterwegs sind, die sich durchaus bemüht haben, sich sachkundig zu machen, Unsicherheiten im Umgang. Das kann ich schon nachvollziehen. Also beispielsweise, wie ist damit umzugehen, wenn ich eine Seite betreibe und auf dieser Seite ist ein Blog und da schreibt jetzt ein Dritter und was bedeutet das jetzt? Und deswegen denke ich schon, diese Unsicherheiten, die müssen wir schon, zumindest für den weiteren Weg, müssen wir die ernst nehmen.
Der Fachjournalist Holger Bleich von der Computerzeitschrift CT kritisierte eine völlig unzureichende Kommunikationspolitik bei der Erarbeitung der Novelle.
Beim JMSTV war es so, dass schlichtweg die ganze Entwicklung und die Vorbereitung des JMSTVs völlig an der Öffentlichkeit vorbeigegangen ist, auch an den Journalisten völlig vorbeigegangen ist. Das hat niemand wahrgenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Erstmals wahrgenommen wurde das im Februar 2010. Und dann hat es auch langsam ein bisschen gebrodelt, weil erst im September, Oktober ist das Thema in die Öffentlichkeit gekommen es hat überhaupt erstmal eine öffentliche Diskussion stattgefunden, abseits ihrer Tische. Und dann war es so, dass die Netzcommunity in diesem konkreten Fall aus Anbietern bestanden hat, die sich nicht repräsentiert gefühlt haben von den Institutionen der freiwilligen Selbstkontrolle, zum Beispiel von der FSM. Das waren in aller Regel Anbieter von Blogs, von kleinen Webangeboten, meinetwegen auch kommerziellen Angeboten, die sich aber zum Beispiel nicht leisten können, die 4.000 Euro Jahresgebühr für die FSM zu bezahlen und sich dort zu repräsentieren. Und dann natürlich auch aller Sorgen ledig sind. Sondern die haben auf einmal nur gesehen, huch, da dreut was, ich soll auf einmal jeder meiner Seiten klassifizieren. Ansonsten fliege ich aufs Netz quasi, weil ich dann aus von Jugendschutzprogrammen weggefiltert werde. Das war die Wahrnehmung. So. Und meiner Ansicht nach hat viel zu wenig Kommunikation gegenüber diesen Leuten, aber auch ganz allgemein gegenüber der Öffentlichkeit stattgefunden, um einfach diesen Vertrag zu erklären.
Auch Sabine Frank, Geschäftsführerin der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia e.V., räumte ein, dass Politik und Internet-User im Vorfeld der geplanten Gesetzesverabschiedung mehr und besser miteinander hätten reden sollen.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Teil dessen, was passiert ist und zum Scheitern geführt hat, wirklich ein Kommunikationsproblem war. Der JMSTVE wäre viel, viel liberaler gewesen als der jetzt bestehende Staatsvertrag. Das heißt, das, was jetzt gefeiert wird als Erfolg, dass der JMSTVE erstmal zunichte gemacht wurde, ist letztlich was an Liberalität nach hinten gegangen ist. Eine Fehlinformation ist auch, dass die FSM 4.000 Euro für einen Anbieter genommen hätte, der an der Selbstklassifizierung teilgenommen hätte, für private Anbieter. Und viele Blog-Anbieter sind private Anbieter, wäre das Ganze kostenfrei gewesen. Das alles hätte aber dazu geführt, dass Jugendschutzprogramme wirklich mit einer höheren Qualität, als wir sie heute haben, in die breite Öffentlichkeit gekommen wären. Wir hätten also viel Tools den Nutzern wirklich an die Hand geben können, die sie selbst liberal einstellen können, wo die Eltern entscheiden können, was sie denn wollen, was ihre Kinder sehen und eben nicht sehen.
Aus der Sicht von Fachjournalist Holger Bleich führten jedoch noch weitere Faktoren dazu, dass die Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags vorerst gescheitert ist. Auch die Technik sei Ende 2010, kurz vor der geplanten Verabschiedung, noch nicht ausgereift gewesen, sowohl im Hinblick auf die Filterprogramme als auch bezüglich der Selbstklassifizierung von Webseiten.
Es hat noch nie jemand das Jugendschutzprogramm gesehen, was diesen Filter einsetzen soll. Es hat noch nicht, außer vielleicht einige ausgewählte Experten, die Beta-Version von dem Online-Fragebogen zur Selbstklassifizierung von Webseiten gesehen. Bis Jahresende war die Spezifikation für die Webseitenkennzeichnung im Quellcode oder auch für die Server noch nicht durch. Das heißt, sie haben keinerlei Anstrengungen unternommen, meiner Ansicht nach, die Anbieter richtig ins Boot zu holen. Sie haben von den Anbietern verlangt, und zwar, sie sagen jetzt freiwillig, aber natürlich sah Paragraph 5 vor, entweder es gibt eine weiterhin eine Sendezeitbeschränkung oder es gibt weiterhin die Personalausweisschranke als dritte Möglichkeit. Als eine der drei Pflichtmöglichkeiten als Freiwillige quasi, gibt es dann die Kennzeichnung, von der noch niemand weiß, wie sie technisch umzusetzen ist, von der noch niemand weiß, wie sie in das Programm implementiert ist, von der noch niemand wusste, wie die Programme per Default eingestellt sind, ob sie die Webseiten, die nicht klassifiziert sind, ausblenden per Default, was natürlich für die Website-Betreiber ein großes Problem bedeutet hätte, wenn sie auf einmal weg sind, auf einer bestimmten Anzahl von Rechnern, und auch zum Beispiel für welche Plattformen es die Programme gibt, ob sie auch für den durchaus relevanten Markt der Smartphone-Plattformen auch anwendbar sind und derlei Dinge mehr. Also für die Anbieter, für die kleinen Anbieter, ich rede jetzt nicht von der Telekom oder von anderen großen FSM-Mitgliedern, für die kleinen Anbieter hat sich das so dargestellt, wir stehen hier, wir sind nicht dabei im Klüngel in Berlin, wo das alles ausgedealt wird, und wir stehen daneben, gucken zu, aber wir haben die Konsequenz im Endeffekt zu tragen, nämlich zum Beispiel, dass uns eine Telekom dann abmahnen kann, nach Wettbewerbsrecht, wenn wir die Klassifizierung nicht durchgeführt haben. Wenn wir nicht sagen, wir sind ab 12 und unter 12. Das sind alles Dinge, die im Raum standen, die eine große Rolle gespielt haben. Uns hat sich niemand die Mühe gegeben, das zu entkräften. Mit der Folge, dass wir, ich bin mir ganz sicher, dieser JMSTV, weil niemand einen ernsthaften Schaden drin sieht, zumindest für die Freiheit des Webs, wäre zustande gekommen, wenn man zum Beispiel früher damit angefangen hätte, dieses Programm zu propagieren. Denn in der Anhörung, die zu der Ablehnung in NRW geführt hat, wurde genau auf diese Probleme hingewiesen, und die CDU-Fraktion, die als erstes abgelehnt hat, der dann alle anderen gefolgt sind in NRW, hat als Begründung angeführt, die Anbieter sind nicht ins Boot geholt worden, und wir haben hier ein Gesetzes-Overkill und es gibt keinerlei Praxisäquivalent dazu. Und das stimmt, so war das.
FSM-Geschäftsführerin Sabine Frank blieb jedoch bei ihrem Bedauern, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist.
Wir brauchen Leitplanken, und die, glaube ich, hätte der Entwurf in der Umsetzung besser gegeben als das jetzt geltende Recht.
Das geltende Recht allerdings, so waren sich die Diskutanten einig, existiert eigentlich nur auf dem Papier, zumindest was den Jugendschutz im Internet betrifft. Bundesfamilienministerin Christina Schröder erklärte.
Aber trotzdem müssen wir natürlich feststellen, dass mit der jetzigen Situation sich der Staat auch lächerlich macht. Denn wir haben jetzt eine geltende Rechtslage, die von keinem zur Kenntnis genommen wird, b auch zumindest nur mäßig praktiziert wird. Also die jetzige Situation kann uns so nicht befriedigen.
Rainer Robrer, Chef der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt, erklärte, man werde wahrscheinlich im Herbst 2011 einen zweiten Anlauf für die Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags starten. Dann wolle man auch erneut auf Vertreter der Netzcommunity zugehen, um neuen Input zu bekommen.
Wir haben ja auch Vertreter der Netzcommunity in die Anhörung einbezogen. Das sind dann aber möglicherweise, und wenn es so war, dann ist es zu bedauern, solche gewesen, die vielleicht nicht die Autorität haben, die andere haben, und die man da nicht einbezieht, meinen, sie hätten Wesentliches noch dazu beitragen können. Nach meiner Vorstellung sollten wir, also die Länder, jetzt zunächst mal die Sachverständige KJM bitten, mit ihren Möglichkeiten einen Dialog mit den Verbänden, mit den Repräsentanten aufzunehmen und uns dann vielleicht bis zum Herbst diesen Jahres einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des letztlicher gescheiterten 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrags zu unterbreiten, mit dem wir dann die Verhandlungen unter den Ländern zu einem dann hoffentlich gedeihlichen gemeinsamen Ende führen können.
Doch wie könnte wirksamer Jugendschutz im Netz aussehen? Im Zentrum der weiteren Diskussion stand die Frage, ob die Selbstklassifizierung von Anbietern im Internet, wie es in der Novelle vorgesehen war, sinnvoll ist und in welcher Form sie umgesetzt werden könnte. Holger Bleich von der Computerzeitschrift CT äußerte seine Zweifel an dem Modell der Selbstklassifizierung, während die FSM-Geschäftsführerin Sabine Frank dagegen hielt.
Ich glaube nicht an diesen Ansatz, dass man die Anbieter dazu verpflichten kann, ihre Sachen zu klassifizieren und das dann funktioniert. Also ich glaube eher, dass es in die Richtung gehen könnte, man stützt die Eltern in irgendeiner Form dabei, selber die Angebote zu bewerten und bei den Kindern zu bleiben und sie zum selbstbestimmten Surfen zu erziehen.
Die Selbstklassifizierung ist mit Abstand das liberalste Instrument, was wir uns im Internet, glaube ich, vorstellen können. Das ist aus meiner Sicht progressiver Jugendschutz im Internet.
Holger Bleich wies diese Argumentation zurück. Zwar könne er sich vorstellen, dass innerhalb der Netz-Community Mehrheiten gefunden werden könnten für eine freiwillige Alterskennzeichnung von Webseiten. Viel weiterhelfen würde dies allerdings nicht.
Ich glaube, wenn es auf einer Freiwilligkeit basiert, ich glaube, es stört niemanden. Ich glaube, man lacht sich tot drüber, ganz ehrlich. Also ich muss ehrlich sagen,
lacht sich tot.
Das geht völlig an der Realität vorbei. Ein Klick von dem Angebot, was mühsam klassifiziert werden soll, finden Sie YouPorn. Frei zugänglich. ganz entscheidend, da sind wir uns sicher einig, ist die Voreinstellung der Programme, weil die Eltern mit Sicherheit die Voreinstellungen in seltensten Fällen ändern werden. Wenn die Programme auf Whitelisting eingestellt sind, das heißt, alles, was nicht klassifiziert ist, fliegt raus aus dem Netz, dann haben sie das Problem, dass sie wirklich einen großen Teil des Netzes rausfiltern, zum Beispiel eben alle ausländischen Angebote, alle.
Auch Rainer Rubra, Chef der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt, konstatierte mit Blick auf die Filterprogramme,
dass wir aber eben bei der Entwicklung des begleitenden technischen Apparatismus, der erforderlich ist, um das auch wirklich funktionsfähig zu machen, noch weiter werden nachdenken müssen.
Bis es dabei zu greifbaren Ergebnissen kommt, könne man ausloten, inwieweit die Selbstkontrolleinrichtungen der verschiedenen Mediensparten unterhalb der Gesetzesebene miteinander kooperieren könnten, erklärte Dr. Wolfgang Schulz, Direktor des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg. Der Hintergrund: im Rahmen der Neuregelung des Jugendmedienschutzes war auch geplant, den Umgang mit den Bewertungen von FSK, FSM oder FSF neu zu regeln. Entscheidungen, die durch eine Selbstkontrolle getroffen wurden, sollten in Zukunft durch die anderen Selbstkontrollen übernommen werden. Das hätte zur Folge gehabt, dass nicht zu ein und demselben Produkt mehrfach Entscheidungen getroffen und damit Zeit und Kosten gespart würden. Durch das Scheitern der Novelle ist dieser Plan erst einmal vom Tisch. Wolfgang Schulz sieht dennoch Handlungsspielraum.
Es gibt im Prinzip einige Möglichkeiten, was man unterhalb der Änderung der gesetzlichen Grenze machen kann. Das eine ist das zuletzt angesprochene Thema Kooperation der Selbstkontrollen. Da ist eine Menge möglich. Dieser Austausch, der ist im Prinzip nur auf gesetzlicher Grundlage möglich. Was möglich ist, ist natürlich, dass die etablierten Selbstkontrollen jeweils unter dem anderen Gesetz die Möglichkeit bekommen, dort aktiv zu werden. Da gibt es zum Teil so ein bisschen ideologische Bedenken, welche sagen, die Konstruktionen sind sehr unterschiedlich. Es gibt auch so ein Denken, meine Selbstkontrolle, deine Selbstkontrolle, die ich manchmal nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber da habe ich auch schon sehr angespannte Diskussionen gesehen, die vielleicht sachlich nicht zwingend nötig sind. Also da glaube ich, also in diesem Bereich geben beide gesetzliche Grundlagen die Möglichkeit wechselseitiger Integration. Und wenn man dann auf der Ebene der Selbstkontrolle einen Modus findet, der die Fragen regelt, die ja auch letztlich was mit Geld zu tun haben, nicht? Also wo, dass man irgendwie auch einen Verteilungsmechanismus findet, der fair ist und im Endeffekt dafür sorgt, dass die Sachkompetenz gebündelt wird und Doppelentscheidungen vermieden werden, dann ist da, glaube ich, das ein oder andere möglich.
Auch auf die geplanten Filterprogramme wird man nicht bis zum neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag warten müssen, meint Schulz.
Zweites Themenfeld: Jugendschutzprogramme. Da wird man, glaube ich, KJM und Selbstkontrollen schauen müssen, ob sie vieles dessen, was sie jetzt entwickelt haben für den neuen Staatsvertrag, nicht auch unter dem jetzigen hinbekommen können. Also das müsste man eigentlich mal alles sondieren, was da möglich ist. Und da könnte man wahrscheinlich, wenn sich die Institutionen einig sind, viel erreichen.
Grundsätzlich, so war sich die Diskussionsrunde einig, gibt es allgemein ein Bedürfnis nach einem funktionierenden Jugendschutzsystem auch im Internet. Auch das Prinzip der Koregulierung, der staatlichen Regulierung einerseits und der Selbstregulierung andererseits, trifft weitgehend auf Unterstützung. Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg bekräftigte diese Sicht.
Wir wissen, glaube ich, in der Diskussion um den Jugendmedienschutz auch schon seit Jahren, dass wir mindestens zwei Szenarien unterscheiden müssen. Das eine ist, Kinder und Jugendliche zu schützen vor ungewolltem Kontakt mit Inhalten. Die wollen ja nun nicht immer nur das Schlimme. Wenn wir da was erreichen können, ist das schon eine ganze Menge. Und die Frage, irgendjemand gesucht, gezielt etwas. Dann werden sie ab einem bestimmten Alter und einer bestimmten Technikkompetenz das nicht mehr verhindern können. Vielleicht hier und da noch ein bisschen erschweren. Aber das heißt mitnichten, dass man nun insgesamt diese Instrumentarien nicht braucht. Sie werden immer schwieriger, das Risiko wird immer weniger gemindert, aber es wird noch gemindert. Also auch im Rahmen unserer Evaluation konnte man feststellen, dass es Effekte hat, dass solche altmodischen Instrumente wie Indizierung Wirkungen erzeugen, obwohl wir wissen, dass es viele gibt, die denn bei Online-Anbietern in Österreich das bestellen, aber das sind eben nicht alle. Und wenn man von diesem 100%-Ansatz des Jugendschutzes wegkommt und sagt, das ist Risikominimierung, dann kommen wir insgesamt zu einer Situation, die besser ist, als wenn wir uns diese Mühe nicht machen.
Auch wenn das Wie, so wurde deutlich, im Einzelfall sicher immer ein Diskussionspunkt bleiben kann.